SRF 2 Kultur.
Wir nehmen Sie jetzt mit in eine der faszinierenden Kultur- und Naturlandschaften der Welt ans Tote Meer. Wer allerdings den Zustand dieses Salzsees betrachtet, kommt ins Grübeln, denn lange wird er wohl nicht mehr existieren. Es droht die Austrocknung. Judith Wipfler war 2012 vor Ort und hat uns damals eine ausführliche Reportage aus Israel und Jordanien mitgebracht, die wir Ihnen gerne nochmal zu Gehör führen wollen. Judith Wipfler hat damals mit Umweltschützerinnen und Archäologen gesprochen. Sie hat Menschen besucht, die am und vom Toten Meer leben. Die meisten davon sind skeptisch, ob der sogenannte Red Dead Kanal, also ein Kanal, der Wasser vom Roten ins Tote Meer pumpen soll, ob dieser Kanal die Rettung bringt. Der Bau dieses Kanals wurde soeben von Jordanien und Israel beschlossen.
Swimmingpools, Schlammbäder und Wasserrutschen. Familien genießen den Badespaß am Toten Meer. Diese Spa-Anlage mit Süßwasserduschen und Massageräumen, sie liegt allerdings einen ganzen Kilometer weit weg vom Toten Meer. So weit ist der Wasserspiegel schon abgesunken in den letzten 20 Jahren. Die Badegäste werden drum auf Wagen gepackt. Ein Traktor zieht die Wagen auf einer asphaltierten Straße bis zum Ufer des Toten Meers. Rechts und links vom Weg warnen Schilder. Achtung, Betreten verboten, Einsturzgefahr. Wie eine Mondlandschaft breitet sich die flache, ausgetrocknete Fläche hier aus. Da wächst nichts und da kann auch nichts gebaut oder getan werden. Einsturzgefahr. Die Zerstörung ist unübersehbar.
Das Tote Meer sinkt etwa über einen Meter im Jahr. Es ist in den letzten Jahrzehnten 30 Meter gesunken und man sieht das auch.
Ja, das habe ich auch sofort gesehen, Gundi Schachal. Die Umweltschützerin lebt seit 30 Jahren am Toten Meer. Gundi wanderte von Deutschland ein und wurde Mitglied im Kibbutz Ein Gedi. Als Touristenguide kommt sie viel herum, auch auf die jordanische Seite des Toten Meers. Das Schrumpfen des Salzsees beobachtet sie seit Jahren mit Sorge.
Das Tote Meer, das hat so eine spezielle Fauna und Flora. Es hat so viel zu bieten, dass man es einfach nicht erlauben darf, dass es verloren geht. Das muss ein Welterbe sein.
Dafür engagiert sich Gundi Schachal in der Umweltschutzorganisation Friends of the Earth.
Wir sind eine Organisation von Israelis, Jordaniern und Palästinensern. Wir haben 3 Büros in Tel Aviv, Amman und Bethlehem. Ein Projekt unserer Organisation ist Wasser macht gute Nachbarschaft. Daran bin ich beteiligt. Wir haben etwa 27 Gemeinden heute. In jeder dieser Gemeinden haben wir einen Mitarbeiter, der mit der Verwaltung, mit Bürgermeister und mit Jugendlichen arbeitet.
Denn das Problem am Toten Meer betrifft alle 3, Israeli, Palästinenser und Jordanier. Alle 3 grenzen an das Tote Meer und alle 3 brauchen und verbrauchen Wasser, vor allem Jordanwasser. Der Jordan ist der wichtigste Zufluss ins Tote Meer. Das liegt ja unten, 400 Meter unter dem Meeresspiegel und hat keinen Abfluss. Durch die Hitze verdunstet das Wasser darin und so ist dieser Salzsee entstanden. 30% Salzgehalt hat er, das Mittelmeer zum Vergleich nur 3,8. Yam HaMelach, Salzmeer, nennen drum die Israeli das Tote Meer. Dass es nun schon seit Jahren schrumpft, die Uferflächen einsturzgefährdet sind, das liegt vor allem an der exzessiven Wasserentnahme aus dem Jordan und den wenigen anderen Zuflüssen rundherum. Gundi Schachal.
Der Jordanfluss hat einen Damm drauf. Oben beim Ausfluss aus dem See Genezareth haben die Israelis einen Damm hingebaut. Der Jarmuch-Fluss, der wird von Syrien und Jordanien abgezapft, der kommt unten im Jordan nichts mehr raus. Alle anderen Nebenflüsse vom Jordan, die sind auch mit Dämmen zugebaut. Das heißt, im Jordan, da fließt so gut wie nichts mehr, nur noch ein paar unbehandelte Abwässer. Das Tote Meer bekommt heute etwa 5 bis 7% des ursprünglichen historischen Wasserzuflusses. Es gibt schon über 2000 Löcher auf der westlichen Seite allein, nicht eingeschlossen die in Jordanien. Und jedes Jahr tun sich so durchschnittlich 300 Löcher auf. Diese Löcher sind natürlich gefährlich. 25 Meter, so ein Loch, was sich da auf einmal auftut, wenn man da reinfällt. Ich weiß, wie ich 79 ans Tote Meer kam. Da ging das Meer an vielen Stellen noch fast bis zur Straße hoch. Man konnte überall anhalten und konnte mal eben ins Meer. Heute gibt es nur noch wenige Stellen, wo man ans Wasser gehen kann, nur noch wenige geordnete Strände. Man kann nicht einfach in der Wildnis irgendwo ans Meer gehen, das ist zu gefährlich. Das sind eben diese Löcher da. Und das hat natürlich auch Auswirkungen für den Tourismus. Engedi zum Beispiel hatte ein Camping, in dem Leute in solchen Campingwagen direkt am Meer wohnen konnten oder eben auch ein Zelt aufstellen konnten, das musste zugemacht werden. Das ist eine Mondlandschaft mit einem Loch neben dem anderen.
Diese Sinklöcher werden allerdings auch schon in der Bibel erwähnt. Und Geologen haben bestätigt, dass der Wasserstand des Toten Meers in den Jahrtausenden stark schwankte. Dass es Zeiten gab, in denen das flachere Südbecken des Toten Meers schon einmal ausgetrocknet war. Aber so tief wie jetzt war es noch nie. Und die Gründe dafür sind erwiesenermaßen menschengemacht. Die zweite Hauptursache für das Verschwinden des Toten Meers ist nämlich die Ausbeutung der Mineralien des Sees. Zwei riesige Fabriken arbeiten im Süden des Toten Meers. Die arabische Pottaschefabrik auf der jordanischen Seite und hier zu hören die Naflei Yam HaMelach, Tote Meerfabriken auf der israelischen Seite. Sie pumpen Wasser aus dem Nordteil in die flachen, eigentlich ausgetrockneten Becken im Süden. Dann trocknen sie das Wasser bewusst aus, um daraus die wertvollen Mineralien zu gewinnen. Für Pottasche, Brom, Magnesium, Salze für Landwirtschaft und Industrie.
Wobei sie einen riesen Reibach machen.
Dadurch sinkt der Nordteil des Toten Meeres freilich noch mehr. Und der Abraum, der durch die Mineraliengewinnung übrig bleibt, schafft neue Probleme. Für Gundi Schachal und ihre preisgekrönte Organisation Friends of the Earth Middle East ist klar, das Problem kann nur gemeinsam mit den Nachbarn und zusammen mit dem Süßwasserproblem gelöst werden.
Eigentlich unter allen drei Seiten stehen die Palästinenser am schlechtesten da. Was wir sehr viel machen, ist zum Beispiel auch rechtliche Hilfe für Palästinenser zu geben oder auch für palästinensische Dörfer, rechtlich in Wasserfragen palästinensischen Gemeinden zu helfen, Gelder aufzutreiben, dass in arabischen Dörfern zum Beispiel Wasseraufbereitungsanlagen gebaut werden. Zum Beispiel mit dem Mauerbau haben wir schon an manchen Stellen mit rechtlicher Unterstützung Veränderungen im Mauerbau bewirken können.
Alles hängt mit allem zusammen. Umweltschutz, Wasserschutz, Menschenrechte und Friedenspolitik.
Wenn es unseren Nachbarn gut geht, dann geht es auch uns besser.
Darum engagiert sich Gundi Schachal vor allem auch in der Jugendbildung. Sie hat zusammen mit Jordanien einen Ökopark gebaut, in dem jordanische und israelische Jugendliche gemeinsam den vernünftigen Umgang mit Wasser lernen und mit der Natur. Gundi Schacher lebt, wie ihr Kibbuz Engedi, selbst vom Tourismus. Sie fordert aber einen anderen Tourismus als den in den Bettenburgen von Ain Bokeh weiter südlich. Solcher Massentourismus verbraucht nicht nur Wasser und Strom, sondern bringt auch noch mehr Müll und Abwässer in das empfindliche Ökosystem.
Man sollte auf keinen Fall so weitermachen wie bisher. Das Problem ist, dass nicht der sanfte Tourismus gefördert wird, sondern immer weiter dieser aggressive Hoteltourismus. Auch in diesem Gebiet. Auf jeden Fall sollte man den Tourismus weiter fördern. Denn eben, dass Leute hier in die Gegend kommen und dass Leute das Tote Meer wünschen und dass das ein Reiseziel ist, das kann uns helfen, das Tote Meer versuchen zu schützen. Denn wenn das Tote Meer auch von den Touristen nicht gefragt würde, dann hätte man überhaupt nichts mehr in der Hand, um irgendwelchen Druck auszuüben. Ich glaube, man müsste mehr auf Ökotourismus bauen oder auf lokalen Tourismus, nicht auf solche riesen internationalen Hotelketten.
Ein anderer Umgang mit Wasser und Abwasser wäre sicher die nachhaltigste Idee, um Land und Totes Meer zu schützen. Die Regierungen und die Weltbank hatten aber noch eine andere. Einen Kanal oder eine Pipeline zu bauen vom Roten ins Tote Meer, um mit dem Rote Meerwasser das Tote Meer quasi wieder aufzufüllen. Gundi Schachal von Friends of the Earth ist das geplante Milliardenprojekt äußerst suspekt.
Das ganze Projekt ist ein Megaprojekt. Man sollte sich nur solche Projekte wie der Assuan-Staudamm vor Augen führen, die alle nach hinten losgegangen sind. Wie in Amerika, wo man den Colorado River ausgetrocknet hat und so der Aralsee in Russland. Das ist alles mal ganz klar auf Deutsch gesagt in die Hose gegangen.
Beim Red Dead Kanal warnen Naturwissenschaftler gleich vor mehreren Gefahren. Zum Beispiel könnte es zu Gipsausfällen kommen, wenn sich rotes und totes Meerwasser mischen, denn deren chemische Zusammensetzung ist ganz anders.
Dieser Kanal, der würde zum einen Salzwasser transportieren aus dem Roten Meer durch den syrisch-afrikanischen Graben, das heißt die Arawa-Wüste. Das ist einer der tiefsten Gräben der Welt und sehr, sehr erdbebengefährdetes Gebiet. Und man weiß nicht, was diesem Kanal oder dieser Pipeline passieren wird, wenn es ein größeres Erdbeben gibt. Das heißt, es könnte Salzwasser in die Süßwasseraquifere unterhalb der Arawa dringen. Außerdem weiß man nicht, was mit dem Roten Meer passieren würde, wenn man so viel Wasser entnimmt. Das heißt, bei der Wasserentnahme würde ja auch Plankton und Korallen und sonstigen Sachen mitgenommen. Man weiß nicht, was diesem Ökosystem passiert, was noch einigermaßen intakt ist. Das heißt, man gefährdet ein einigermaßen intaktes Ökosystem für ein Ökosystem, was schon recht zerstört ist.
Regen. Regen im Engedi, Regen am Toten Meer. Der ist selten und kurz. Kaum, dass der Boden benetzt ist, hört es auch schon wieder auf zu regnen. Und das im Winter, in der Regenzeit. Die Menschen, die ich hier kennenlerne, lieben diesen Ort, obwohl das Leben hart ist. Im Sommer 40 Grad und mehr. Einer, der sich in die Region Totes Meer nicht nur verliebt, sondern sie auch bis ins 10. Jahrtausend vor unserer Zeitrechnung erforscht hat, ist Jürgen Zangberg, christlicher Archäologe.
Wenn man eine theologische Ausbildung durchläuft, wie ich das gemacht habe, kommt man natürlich in Kontakt mit den Geschichten Lot und die Salzsäule und hat vom Toten Meer gelesen, hat Bilder gesehen, hat sich schon immer dafür interessiert, faszinierende Landschaft. Alle möglichen seltsamen Geschichten. Man kann dort schweben im Wasser. Und das erste Mal am Toten Meer war ich in den 80ern, damals noch mit einer Pilgerreise. Viel zu kurz, aber seitdem hat mich das nicht mehr losgelassen. Und als ich dann wirklich intensiv studiert hatte und mich auch mit der Archäologie beschäftigt habe, habe ich gemerkt, es ist eine unglaublich vielseitige Region. Auch gerade wegen der ganzen Geschichten, die immer so erzählt werden, die man auch schon aus der antiken Literatur kennt. Also ein spannender, ganz, ganz einzigartiger Platz.
Aus dieser Leidenschaft heraus hat Jürgen Zangenberg, heute Professor an der Uni Leiden in den Niederlanden, unlängst auch ein Buch über das Tote Meer herausgebracht. Alle bedeutenden Orte werden darin beschrieben, Qumran, Engedi, Masada oder Jericho. Und Geologinnen und Chemiker berichten darüber, wie sich Klima und Lebensweise rund um das Tote Meer verändert haben.
Das ist vielleicht jetzt der größte Erfolg in der jüngsten Geschichte, dass man zeigen kann, dass diese Landschaft durchaus Klimaschwankungen unterworfen war, dass die Vegetation sich auch verändert hat und dass sich dadurch die Lebensbedingungen der Menschen verändert haben.
So wissen wir jetzt, dass es bereits vor Tausenden von Jahren Trockenzeiten in der Region gab. Je nach Klima kamen die Menschen und gingen auch wieder. Denn Leben war nur in den Oasen möglich. Das Salzmeer in der Wüste war lebensbedrohlich.
Tot war das Meer damals schon. Das wissen wir auch aus den antiken Texten. Die Bibel nennt es Salzmeer, Yam HaMelach. Und die Griechen haben ihren eigenen Begriff, Thalassa Nekra, also auch totes Meer, Mare Mortuum. Da hat sich nichts geändert. Also Fische gab es damals schon nicht, aber es gab Siedlungen außen herum. Und das hat damit zu tun, dass in der Region selber Süßwasser vorhanden ist. Es gibt Oasen. Heute die berühmteste ist natürlich Jericho, ein Stückchen weg vom Toten Meer. Aber Engedi kennt jeder Israel-Tourist mit den netten Steinböcken dort. Das ist auch eine dieser Oasen. Das heißt, wo es Süßwasser gibt, haben sich Menschen ansiedeln können. Und dann kommt ein zweites hinzu. Dank des Klimas, und das war damals auch sicher trocken und heiß, wachsen dort bestimmte Pflanzen, die es sonst nirgendwo in dieser Qualität gibt. Und das ist vor allem die Dattelpalme und andere exotische Pflanzen. Und deren Produkte, Balsamstaude zum Beispiel, die haben in der Antike sehr viel Gewinn abgeworfen. Das heißt, Menschen haben sich dort sehr wohl angesiedelt. Das ist vielleicht auch ein Unterschied zu der Zeit vor 1948 vielleicht, als die ersten Kibbuzim dann auch dort gegründet worden sind. Jetzt kommen die Menschen wieder zurück. Es ist aber mit großem Aufwand verbunden, dort siedeln zu können. Das war in der Antike nicht anders. Wir wissen also, dass diese Plantagen intensiv bewässert werden mussten. Man musste sich um diese Bewässerungsanlagen ständig kümmern. Ähnlich wie man das heute vielleicht am Nil sieht, sodass die Region damals vielleicht dichter bewohnt war als noch vor 10 Jahren. Wenn man heute nach Jordanien geht, sieht man auch, dass diese Orte, die an der Südostseite des Toten Meeres entstehen, dass die stets wachsen. Also so ähnlich kann man sich das in der Antike auch natürlich auf kleinerem Maßstab auch vorstellen. Also das Todsein des Meeres heißt noch lange nicht, dass außenherum nichts existiert hat. Im Gegenteil, man hat das als sehr wundersam und exotisch auch in der Antike empfunden. In der römischen Literatur gibt es auch Stellen, die das also mit größter Bewunderung beschreiben, was da für einen seltsamen See gibt.
Das Wundersame des Salzsees. In ihm kann man liegen und geht nicht unter. Genauso wundersam die Oasen mitten in der Wüste. Davon erzählen die Lieder des Hohenlieds, die Psalmen und die Vätererzählungen in der Bibel. Etwa die von Lot, dessen Frau zur Salzsäule erstarrt sei, als sie zurückblickte nach Sodom und Gomorra, heute auf jordanischer Seite. Als biblischer Archäologe hat Jürgen Zangenberg diese Geschichten freilich alle im Hinterkopf, auch die von den Mauern von Jericho. Schon vor 12.000 Jahren siedelten Menschen in dieser Oase. Jericho, die älteste Stadt der Welt. So heißt es doch immer.
Ja, also heute ist man etwas vorsichtiger, als man Jericho so in den 60er Jahren ausgegraben hat. Da war das damals nach dem Kenntnisstand in der Tat die älteste Stadt der Welt. Also in dem sogenannten vorkeramischen Neolithikum, also einer Zeitstufe, in der man nur Steinwerkzeuge verwendet hat, am Ende der Steinzeit sozusagen. Vorkeramisch heißt, man hat noch gar nicht die Technologie gehabt, um Keramikgefäße herzustellen. Da war das offensichtlich schon eine Siedlung, die sozial komplex war. Man hat einen Turm gefunden, aus Bruchsteinen aufgebaut, das älteste Gebäude der Welt. Also heute ist man da etwas vorsichtiger. Es gibt eine Reihe von anderen Städten, die auch diesen Rekordnamen tragen.
Jericho liegt zwar nicht direkt am Toten Meer, war aber die nächste Metropole, die Handel und Wirtschaft der Region beförderte. Und was wurde da nicht alles gehandelt rund ums Tote Meer?
Das Wasser selber bot Salz. Da ist es anzunehmen, aber wir haben da keine Quellen drüber, dass wirklich Salz entnommen worden ist. Durch Trocknen ist aber problematisch, weil das Salz dort eine chemische Zusammensetzung hat, die es eigentlich relativ ungenießbar macht. Also Salz halte ich jetzt nicht für so wahnsinnig wahrscheinlich. Was es aber gab, und das ist in den Texten auch belegt, Asphalt. Das hängt mit der vulkanischen Vergangenheit der ganzen Region zusammen, dass also Erdpech auch aufsteigt, ab und zu in so Klumpen. Und da gibt es auch eine Stelle in der griechischen Literatur, dass immer wenn diese Klumpen nach oben gestiegen sind mit einem riesen Blub, dann sind Menschen auf Flößen und Booten rausgefahren aufs Wasser und haben die eingesammelt. Und was hat man damit gemacht? Erdpech hat man in Ägypten verwendet für Mumien, zur Mumifizierung von Leichen. Und man hat sie auch zum Kalfatern von Schiffen verwenden können. Also das gab es halt auch nicht oft. Ne? Es gibt also noch einen weiteren See in Ägypten, der eine ähnliche Konsistenz auch hat. Das Tote Meer ist aber in der ganzen Art und Weise schon einzigartig. Also da hat man interessante Sachen wirklich vermarkten können sozusagen.
Asphalt aus dem See und ein Parfum, dessen Geheimrezept die Leute der Oase Engedi so gut hüteten, dass es bis heute nicht entschlüsselt ist. In der antiken Synagoge vor Ort ist im Bodenmosaik noch die Warnung zu lesen, das duftende Geheimnis nicht zu verraten. Das Parfum machte die Gemeinschaft reich. Ein anderer Exportschlager Engedis war und bleibt bis heute die Dattel.
Ähnlich wie heute beim Wein gab es verschiedene Sorten, die verschiedene Eigenschaften hatten, Haltbarkeit, auch sicherlich Unterschiede im Geschmack und man hat unterschiedliche Preise auch für die bezahlt. Und die aus diesem Gebiet, die waren besonders begehrt. Also das war in der Tat ein Exportgut. Der Baum selber, der hat eine lokale Bedeutung gehabt.
Eine große Bedeutung für die Menschen am Toten Meer. Jürgen Zangenberg weiter.
In dieser Region ist die Dattelpalme eigentlich der einzige große Baum, der einen langen Stamm hat. Und man kann im Prinzip alles von dieser Palme verwenden. Das ist wie früher die Kühe, die sind auch völlig aufgebraucht worden. Alles von einer Kuh wurde verwendet. Ja, also was kann man, die Dattel natürlich, die Frucht ist ganz, ganz wichtig. Die ist sehr zuckerhaltig, sehr kalorienhaltig. Es ist als Grundnahrungsmittel in der Region verwendet worden. Man kann wunderbaren Dattelwein daraus machen, weil dort gibt es keine Trauben. Das Klima und der Boden ist dazu nicht geeignet. Also wenn man Wein trinken wollte, das ist Dattelwein. Fermentiert, dann der Stamm. Das ist natürlich absolut wichtig für alle möglichen Gebäude, Dächer. Es hat eine ausreichende Länge, um dann eben auch Zimmer und Räume überspannen zu können und daraus Dächer zu machen. Die Blätter sind extrem wichtig. Die hat man für alle möglichen Körbe, Matten flechten können, auch als Material für Wände mit Lehm zusammen, was man in Europa Fachwerk nennen würde. Und man kann damit auch Dächer decken und so weiter und so fort. Also der Baum ist extrem wichtig und man hat ihn dementsprechend auch gepflegt.
Was aber gar nicht so einfach ist, wenn die Dattel in die Höhe wächst. Aber es lohnt sich, denn die Datteln vom Toten Meer stellten auch feinste römische Gaumen zufrieden.
Es ist, ich glaube, auch ein Stückchen Lebenskultur, jetzt Datteln in Rom bei einem Gastmahl reichen zu können. Ich meine, Datteln gab es natürlich jetzt nicht nur am Toten Meer, aber die aus Syrien und Palästina waren besonders begehrt. Und wer etwas auf sich hielt, der hat die halt sich kommen lassen.
Das Tote Meer in antiker Zeit. Eine lange Epoche, geprägt von Kleinkriegen verschiedener Stämme, später Königen, den Königen Judas, der Hasmonäer, etwa mit den Nabatäern im Osten. Deren einstige Hauptstadt Petra ist heute die größte Sehenswürdigkeit Jordaniens. Diese Kleinvölker bekämpften sich und schlossen wieder Frieden. Keine spektakuläre Epoche, bis die Römer kamen.
Rom hat dafür gesorgt, dass diese Kleinkriege aufhören im Osten. Es hat für Verwaltung gesorgt. Rom war immer an der Stabilität dieser Region interessiert, weil es zwischen den riesig großen Zentren Ägypten und Syrien lag, die für Rom von essentieller Bedeutung waren.
Und mit dem jüdischen König Herodes hatten die Römer schließlich einen Bundesgenossen, der im Neuen Testament wohl etwas gar zu schlecht wegkommt. Die Evangelien stehen allerdings ganz unter dem Eindruck des niedergeschlagenen Aufruhrs gegen Rom. An dessen Ende stand die Zerstörung des Jerusalemer Tempels.
Eine Riesentragödie, eigentlich, weil die Beziehungen, die politischen Beziehungen zwischen Rom und Judäa, zumindest der Elite, relativ positiv waren. Gerade unter Herodes hat Palästina unglaublich viel profitiert, sozusagen, was Wohlstand betrifft. Herodes war ein großer Baumeister, hat viele Innovationen ins Land gebracht. Es war eigentlich eine ideale Symbiose, eine Hellenisierung oder Romanisierung des gesamten Gebietes, ähnlich wie in anderen Regionen. Das kam praktisch zum ganz jähen Ende bei Ausbruch des Aufstands. Aufstand ist für Rom immer, also Steuerverweigerung, Verweigerung der Opfer zu Ehren des Kaisers. Das heißt sofort Alarmglocken und die Legionen marschieren.
Von der Macht und Pracht des Herodes zeugen seine Bauten noch heute. Vor allem natürlich Israels Nationaldenkmal, die Festung Masada am Toten Meer.
Masada ist sozusagen die südliche Festung. Es gibt auf dem Ostjordanbereich, in Macherus, gibt es noch eine weitere Festung. Machaira ist der Dolch, also der ist sozusagen der Dolch zu den Nabatäern hin, als Warnung, nicht weiter als bis dahin zu gehen und ihr Reich nicht weiter auszudehnen. Ja, die Festungen sind überwiegend aus der Zeit um 100 vor Christus, also aus dieser Expansionszeit, und wurden dann unter Herodes massiv und monumental ausgebaut. Also Masada als Zufluchtsort und hat das deswegen dann mit diesen Palastanlagen auch noch ausgestattet.
Ein multimediales Museum und eine Drahtseilbahn machen es den Touristen heute einfach, die Terrassenfestung auf dem Wüstenfelsen zu erklimmen. Wer zu Fuß hochsteigt, muss schwitzen, weiß auch Professor Zangenberg.
Das Masada war wahrscheinlich nicht anders als heute. Das war heiß und ausgetrocknet und verbrannt. Und Josephus berichtet an einer Stelle einmal, dass, ich glaube, das war, als Herodes sich dorthin geflüchtet hatte und kein Wasser da war, dass es plötzlich geregnet hat. Und dass ganz plötzlich durch den Regen dann eben die Pflanzen gekommen sind. Und so plötzlicher Regen ist natürlich in der Wüste immer so was ganz Besonderes, göttliches Zeichen schon fast. Also das Wasser, das man dort verbraucht hat, und man hat Wasser natürlich gebraucht für die Garnison, die dort stationiert war. Ein paar Handvoll Soldaten wahrscheinlich, wenn der König nicht da war, und wenn der König kam, die riesige Entourage natürlich. Ja. Und jede wollte essen und baden und trinken. Das Wasser hat man in riesigen Zisternen gesammelt. Und ohne diese Zisternen, die sieht man natürlich heute noch, riesig große Kavernen unter dem Felsen. Ohne die wäre also kein Leben auf diesem Plateau möglich, und mit diesen hat man also dort lange aushalten können, und das merkt man dann ja beim jüdischen Aufstand, dass sich dann die Zeloten lange Zeit gegen die römische Belagerung zur Wehr setzen konnten. Warum? Weil genügend Wasser und Vorräte oben waren, und Herodes hat natürlich nicht nur einen Palast gebaut, sondern nebendran gleich riesig große Lagerhallen von allen möglichen Luxusgütern. Das ist ganz faszinierend bei Ausgrabungen, die sind auch vor einiger Zeit publiziert worden. Bei Ausgrabungen hat man Scherben von großen Amphoren gefunden in diesen Lagerhallen. Auf den Amphoren hat man immer draufgeschrieben, was ist in dieser Amphore drin, wo kommt es her und wo geht es hin. Also wie heute ein Paketaufkleber. Steht dann drauf, also Äpfel aus Kymai, das ist in Süditalien, gegen von Neapel, besonders hohe Qualität, an den König Herodes von Judäa. Und Wein hat er sich kommen lassen, also wirklich vom Feinsten. Und das hat er da eingelagert für den Fall, dass er da hin müsste. Ja, also man hat dann also wirklich wie ein König leben können.
Vom Hochplateau Masada aus hat man einen fantastischen Blick auf die judäische Wüste. Daran eingeschnitten die Wadis, wie in den Rocky Mountains. Und auf der anderen Seite schaut man natürlich auf das Tote Meer bis hinüber auf die jordanische Seite. Als Antikenspezialist blickt Jürgen Zangenberg nochmal ganz anders auf diese atemberaubende Landschaft mit so viel Geschichte.
Was vielleicht den modernen Besucher am meisten unterscheidet jetzt von der antiken Situation ist, wir nehmen eine Grenze wahr, wenn wir dort jetzt in das Gebiet fahren. Früher schwerer bewacht als heute. In der Antike gab es diese Grenze nicht. Das heißt, das Meer hatte eine ganz andere Funktion. Es lag nicht an der Peripherie, sondern es lag eben ja im Zentrum zwischen größeren Siedlungseinheiten. Und man fuhr da auch munter hin und her und um das Meer herum, sodass das eigentlich die Regionen verbunden hat und nicht eine Grenzregion war, wie das heute zwischen Israel und Jordanien ist.
Heute pendeln keine Schiffe mehr. Anders noch König Herodes. Der fuhr mit dem Boot hinüber zu den heißen Quellen am Ostufer, um dort zu kuren. Diese Quellen nutzen die Jordanier bis heute für ihren Kurtourismus und zeigen die Ruinenreste des Palastes, wo Herodes baden ging. Um die Region Totes Meer wurde es dann lange Jahrhunderte eher still. Die Archäologie hat sich lange nur auf die Antike konzentriert. Erst in den letzten Jahrzehnten interessiert man sich stärker für das, was in byzantinischer Zeit hier vor sich ging. Etwa für die ersten Mönche, die sich hier niederließen, und die ersten christlichen Klöster. Auch davon erzählt das Buch, das Jürgen Zangenberg herausgegeben hat.
Das ist ein Teil der Aneignung dieser Region als heiliges Land. in christlicher Tradition. Die biblischen Geschichten kannte man, man hat dann nach Orten gesucht, die mit der biblischen Geschichte zusammenhängen, hat dort dann Klöster gebaut, da haben sich dann Eremiten hingezogen oder dann eben Kommunitäten und die haben dann wiederum Pilger angezogen, man wollte dort begraben werden bei den heiligen Menschen, die dort ein monastisches Leben führen. Ja, und so wurde aus dieser Region, die früher mal dem Herodes gehörte oder römisch besetzt war, wurde dann langsam das Heilige Land. Also ein Land, das christlich gedeutet worden ist, sodass man eben Klöster hat, die dem heiligen Lot, ja, einem alttestamentlichen Patriarchen sozusagen, geweiht sind und nun genauso ja, eine Rolle spielen wie Klöster, die an heiligen Städten des Neuen Testaments errichtet worden sind. Da hat man dann keinen Unterschied gemacht. Das war eben alles das Land oder auf dem Berg Nebo, diese wunderschönen Klöster dort. Ja, man hat dann eben biblische Geschichte dort erinnert.
Ein christliches Kloster steht so auch auf dem Berg Nebo. Von diesem Berg aus, heute auf jordanischer Seite, soll Mose einst ins gelobte Land geschaut haben. Betreten durfte er es damals ja nicht. Jordanien. Mitten durch das Tote Meer verläuft die unsichtbare Grenze zwischen Israel und Jordanien. Das ganze Ostufer gehört also zum haschemitischen Königreich Jordanien. Und für dieses rohstoffarme Land sind Jordan und Totes Meer in vieler Hinsicht existenziell. Die arabische Potaschefabrik am Toten Meer ist die wichtigste Industrie in Jordanien. Das Jordanwasser der wichtigste Süßwasserlieferant. Beides wird exzessiv ausgebeutet. Und an der dritten Säule, dem Tourismus, wird heftig gebaut, auch am Ufer des Toten Meeres. Um von der israelischen Seite das jordanische Ufer zu erreichen, Luftlinie 18 Kilometer, muss ich einen 200 Kilometer langen Umweg fahren. Die Grenze darf ich nämlich nur über die Sheikh Hussein Bridge passieren und die ist 100 Kilometer nördlich vom Toten Meer. Mit meinem israelischen Mietwagen darf ich zudem auch nicht nach Jordanien einreisen. Drum wartet dort ein jordanischer Fahrer geduldigst auf mich. Er heißt Ashraf und fährt mich nun auf der anderen Seite des Jordan die 100 Kilometer wieder hinunter zum Toten Meer. Die zweistündige Fahrt am Jordan entlang lohnt sich, denn hier wird mir so manches augenfällig. Erstens der viele, viele Müll auf den Straßen, neben den Häusern, die Plastiktüten in den Zäunen, ungeleerte Müllcontainer, verdreckte Kanäle. Zweitens ein unglaublicher Verkehr. Die Autos brausen mitten durch die Dörfer und die Abgase prasseln auf das Obst und Gemüse, das am Straßenrand feilgeboten wird. Drittens die Plantagen im Jordantal. So weit das Auge reicht, hell reflektierende Plastikplanen, darunter reifen Zitrusfrüchte und Gemüse. Diese Gewächszelte glitzern und zittern im Wind wie die Meeresoberfläche selbst. Hier landet also all das viele Jordanwasser. Hier ist die fruchtbarste Gegend von ganz Jordanien. Das hat seinen Preis. Oben angekommen, auf 500 Meter Höhe, am Dead Sea Panoramic Complex, empfängt mich Ala Mujahed, der für die königlichen Naturreservate zuständig ist.
The place in Arabic is the Mujamma Panorama al-Bahr al-Mayyit and the name of the museum, Mathaf al-Bahr al-Mayyit.
Aber Ala Mujahed kann glücklicherweise sehr gut Englisch und führt mich auf die spektakuläre Aussichtsterrasse des Besucherkomplexes.
The magnificent panoramic view from this point, where you can see the Dead Sea and a
den fantastischen Blick aufs Tote Meer genießen hier Einheimische und Touristen gleichermaßen. Ein schickes Restaurant mit Panorama lädt dazu ein. Aber eigentlich ist das hier ja ein Lernort, erklärt Allah. Mit Seminarräumen und natürlich dem Herzstück der Museumshalle.
That's why we have this kind of museum to talk about the Dead Sea itself. And this is something
to get people aware as well about the case that we have.
Bewusstseinsbildung will das Museum leisten. Es zeigt die Geschichte des Toten Meers, Archäologie und Artenvielfalt, aber auch die bereits ausgestorbenen Tiere wie den Geparden. Es schildert die Eigenarten der Mineralien und was man damit machen kann und zum Schluss die aktuellen Probleme von Lotsmeer, wie die Araber das Tote Meer auch nennen. Besonders akut das Problem der plötzlich einstürzenden Sinklöcher in der Uferzone.
We have this problem in Hor Haditha and this model is actually real and it's taken from that area and it shows how farmers and people left.
Die Sinklöcher haben auf jordanischer Seite schon dazu geführt, dass ein ganzes Dorf geräumt werden musste. Die Bauern verloren dabei ihren Grund und Boden, ihre Lebensgrundlage. Welche Lösung Jordanien für das Tote Meer favorisiert, wird auch klar beim Besuch des Zentrums.
And the solution that might help the Red Sea if it's going to happen, which is the Red to Dead Canal.
An der Pipeline sind nicht nur die Jordanier, sondern auch ausländische Investoren interessiert. Die Japaner haben dieses Tote Meer-Museum hier mitfinanziert. Anders als die meisten Umweltschützer, anders auch als die Chemiker und Geologen, ist Alaa Mujahed von der Pipeline überzeugt.
If we do have the proper management for this, I think yes, it is the right thing to do to save the Dead Sea.
Der Nachbar Israel würde ja auch mitmachen, hat sogar zugestimmt, dass die Pipeline auf jordanischem Gebiet verlaufen soll und dass die Jordanier die Energie aus einem Wasserkraftwerk bekommen sollen, um damit dann das Rote Meerwasser zu entsalzen und Trinkwasser zu erzeugen für eine 250.000 Jordanierinnen und Jordanier. Wenn das alles überhaupt klappt, aber darüber will Mujahed nicht reden, das werde zu politisch. Auch über die arabische Pottaschefabrik am Toten Meer, der größten Industrie Jordaniens und ihren Einfluss auf das Tote Meer, will er nicht sprechen. Da wisse er zu wenig und das sei auch zu politisch. Stattdessen möchte der Mitarbeiter der Königlichen Naturreservate berichten, was sie hier schon alles erreicht und aufgebaut haben.
It is the largest natural spa on earth. It is a location for medical and health treatment due to the Dead Sea mineral composition, the medical mud, the hot springs.
Es ist die größte natürliche Badeanlage der Welt, international anerkannt für seine Gesundheits- und Kuranwendungen. Dank der einzigartigen Mineralien hier, die zum Beispiel in medizinischen Schlammpackungen Verwendung finden oder auch der heißen Quellen. Um auf die Artenvielfalt zu sprechen zu kommen, die Biodiversität der Region hier ist sehr reich und das zieht auch viele Pflanzen- und Tierfreunde aus aller Welt an. Und darum denke ich auch, dass die Tourismusindustrie davon abhängig ist, dass die Natur hier erhalten bleibt. Das ökologische Gleichgewicht und die Umwelt sind ernsthaft gefährdet. Am sichtbarsten wird das am Schrumpfen des Sees. So müssen wir heute sagen, dass das Ökosystem Totes Meer gefährdet ist.
That's why we can say nowadays that the Dead Sea ecology and environment is in danger.
Das Ziel seiner Organisation sei es, in Naturreservaten den sanften Tourismus zu fördern und davon auch die lokale Bevölkerung profitieren zu lassen.
But we realize the importance of nature conservation on the other part.
Jordanien hat den Tourismus und die Hotelindustrie am Nordufer bereits stark entwickelt. Aber auf der anderen Seite haben wir erkannt, wie wichtig die Bewahrung der Natur ist. Deswegen wurde das Naturreservat Wadi Mujib eingerichtet, um das Hinterland des Toten Meeres zu schützen. Das Mujib-Reservat wurde unlängst in das UNESCO-Programm für Biosphären aufgenommen. Und dieses Reservat ist wirklich wunderschön. Die Wadis und Täler bieten sich geradezu an für Erlebnistouristen, die dort Mountainbike fahren oder wandern können. Wir reden hier also von Ökotourismus. Den Fokus auf diesen Naturreichtum will auch unser Panorama Center richten, wie wichtig es ist, das Tote Meer zu schützen und zu bewahren.
The importance of conservation and protection of the Dead Sea itself.
Wer in Jordanien umweltfreundlich reisen wolle, müsse zwar auf etwas Luxus verzichten, erlebe dafür aber einzigartige Landschaften und Natur.
You will not be in five-star room, for example, if you go for hike, if you go climbing, if you do all of that stuff, this is all ecotourism.
Wow.
Well, finally, this is our nature shop.
Kunsthandwerk aus Straußeneiern und Silber, Olivenseife und Webereien aus den Dörfern der Umgebung. Der Verkauf dieser umweltfreundlichen Produkte soll den Menschen der Region nutzen.
By selling these products, we support nature and we help local communities.
Im Dead Sea Panoramic Complex der Organisation Wild Jordan, da habe ich zum ersten Mal auch Sammelboxen für Papier, Glas und Metall gesehen. Allerdings unbenutzt. Sie dienen Demonstrations- und Lernzwecken. Ala Mujahed erzählt mir lachend, dass sie unlängst Bauersfrauen aus der Gegend zum Kurs hatten, die hier zum ersten Mal was vom Klimawandel gehört hätten. Da gibt es also noch eine Menge Aufklärungsarbeit zu leisten.
We do realize as well that we still need for long-term planning to achieve both tourism and environmental protection of the area.
Während der langen Autofahrt zurück mit dem unermüdlich wie schweigsamen Fahrer Ashraf, habe ich Zeit nachzudenken. Zeit darüber nachzudenken, was mir noch Jürgen Zangenberg über Jordanien erzählt hat und warum das Tote Meer so wichtig ist für die Jordanier.
Für die Jordanier ist das natürlich noch wichtiger, weil Jordanien hat keinerlei Rohstoffe. Potasche ist der einzige, den sie wirklich auf dem Weltmarkt verkaufen können. Es gibt kein Öl in Jordanien. Und Jordanien hat noch weniger Süßwasser. Hat zwar einen Teil natürlich, das östliche Jordanufer gehört natürlich zu Jordanien, der wird auch abgepumpt. Aber die Jordanquellen liegen außerhalb des jordanischen Staatsgebietes, liegen im Hermongebiet. Also Jordanien ist noch abhängiger praktisch von den Ressourcen. Und wenn man längs des Jordangraben fährt, sieht man dann auch, dass dort sehr, sehr viel Gemüse und alle möglichen Nutzpflanzen angebaut werden. Ja, die Bevölkerung wächst natürlich in Jordanien auch dramatisch, wie in vielen Ländern im Nahen Osten. Ich glaube, dass von der politischen Elite her durchaus der Wille ist, mit den Israelis zusammenzuarbeiten. Aber keiner weiß, wie sich das jetzt in 30 Jahren weiterentwickeln wird.
Wir wissen nur, wie es weitergeht, wenn nichts geschieht und alle so weitermachen wie jetzt. Dann bleibt bald nichts mehr vom Toten Meer.
Und jetzt geht's halt zurück. Der Südteil ist nahezu, ist im Prinzip eine Wüste, ausgetrocknet. Man könnte da im Prinzip rüberlaufen. Ohne Probleme, sodass eigentlich, wenn man jetzt eine akkurate Karte des jetzigen Zustands zeichnen würde, dann wäre der ganze Südteil weg, wäre also normal Land und der Nordteil, der viel tiefer ist, der wäre noch da.
Zurück in Ein Gedi, der Oase, in der schon König David Schutz fand. Heute Kibbuz und Kibbuz Hotel. Ein Lieblingsort auch für den Archäologen Zangenberg.
Durch diesen kleinen Wasserfall und durch dieses eigentlich winzig kleine Oasenstück mit dieser unglaublich üppigen Vegetation und den darum hüpfenden Steinböcken und Vögel und es gibt Kolibris und alles Mögliche, das ist so ein Stückchen Paradies. Das war in der Antike sicherlich nicht viel anders, weil auch da dieser Wasserfall, kommt ja schon in der Bibel, Davids Geschichte vor, da kann man sich schon so ein Stück zurückversetzen.
Im Nachal David, dem Wadi Davids, schließe ich mich einer Wandergruppe vom Geburtshotel an. Und da, tatsächlich, in der Morgensonne, döst eine Steinbock-Familie. Sie haben gar keine Angst, sie sind gar nicht scheu.
But now 50 years of nature reserve, and you see what it makes them. They
come in front. Und dann sehe ich noch ein possierliches Tierchen in freier Natur, den ersten Klippschliefer meines Lebens. Der Klippschliefer aus Psalm 104 sitzt in den Zweigen eines Baumes und schaut so lieb aus wie ein Murmeltier. Die Wanderung hat Jaeli Gal geleitet. Ihr Name Jaeli kommt vom biblischen Wort für Steinbock, wie passend. Jaeli lebt seit 40 Jahren in Kibbuz Ein Gedi und hat mich zu sich nach Hause eingeladen. Der Kibbuz begann hier vor 55 Jahren wie am Ende der Welt. Keine Straße führte hierher, keine Infrastruktur, nur Steine und Wüste. Und heute ist der botanische Garten, in dem die Häuschen der Kibbutz-Mitglieder liegen, weltberühmt. Bäume, Blumen und Kakteen aus Afrika, Asien und Amerika. Daneben einheimische Gewächse wie der Sodom-Apfelbaum. In diesem öffentlichen Garten Eden wohnen heute rund 500 Kibbutz-Mitglieder. Meine Gastgeber sind also die Kibbutz-Pioniere Ya'eli und ihr Mann Mani Gal. Drei Kinder haben sie hier großgezogen in einem kleinen, bescheidenen Häuschen mit Blick aufs Tote Meer. Ya'eli und Mani haben die Schule mit aufgebaut, in der Landwirtschaft geschuftet und bei der Ausgrabung der antiken Synagoge nebenan mitgeholfen. Sie haben diesen Ort geprägt, aber dieser Ort hat auch sie geprägt. Sie sind eng mit ihm verbunden. Und wenn man sie frage, wer seid ihr, müssten sie antworten, wir sind aus Engedi.
Im scholim otanu mi atem, anachnu mi Engedi. Ze davar rishon shanachnu omrim. Hamakom shanachnu chayim bo hu chelek meod meod chashuv bachayim shelanu.
Dieser Ort sei Teil ihres Lebens und Teil ihrer selbst geworden und umgekehrt.
Kol ze gam chelek mi chayim sheli va ani chelek mi ze.
Längst im AHV-Alter arbeiten sie immer noch. Ya'eli führt Touristen durch die Wadis und flechtet Körbe aus Dattelpalmwedeln. Mani kümmert sich um die Gärten und er gestaltet die Schabbatfeier im Kibbutz. Er sei aber nicht religiös. Die jüdischen Feste zu feiern, die Tänze, die Lieder, das sei für ihn Kulturarbeit, so wie das die Kibbutzim von Anfang an taten.
Ich bin auch nicht religiös, aber die Kibbutzim vor 60, 70 Jahren הם היו ממש חלוצים, הם היו פיונירים בפיתוח של תרבות ישראלית.
Die Kibbutzim hätten das, was heute die israelische Kultur ausmacht, überhaupt erst begründet und entwickelt. Die Bedeutung der Kibbutzim ist in den letzten Jahren stetig zurückgegangen. Auch die sozialistischen Ideale wurden meistenteils aufgegeben. Ya'eli Gal bedauert das sehr.
אני קצת עצובה על השינויים, כי אני חושבת שגם היום עוד הרעיון הקומונלי יכול מאוד להצליח.
Die Gemeinschaftsidee könnte auch heute tragen, meint Ya'eli. Auch wenn viele meinen, dass das nicht mehr ins Heute passt. Ihre erwachsene Tochter zum Beispiel, sie lebt in einer Kommune in der Stadt und das funktioniere wunderbar.
ואני חושבת שזה יכול להתאים גם היום. יש לנו בת, בת 31, שהיא חיה היום בקומונה בעיר. והם עושים דברים מאוד יפים ומעניינים כקומונה.
Aber der Kibbutz Engedi hat gerade einen weiteren Schritt weg von der Vergemeinschaftung gemacht. An einer Urabstimmung entschieden die Mitglieder für die Privatisierung von Wohneigentum. Das sei eben die Demokratie und da entscheidet nun mal die Mehrheit, gibt Ya'eli zu.
Aber sie, kamuvan, harov echlit, ze demokratia, veharov echlit.
Und Mani meint, das sei ein Grundproblem heute, dass der Gemeinschaftsgedanke, der einst so stark war, heute nicht mehr trägt und die Leute mehr Privatheit möchten.
זה חלק מהבעיות שיש לנו היום. הרעיון של שיתוף, הרעיון הקומונלי, כן, היה מאוד מאוד חזק, והיום הוא פחות חזק, אנשים רוצים חיים יותר פרטיים.
Ganz gegen den Abwärtstrend der Kibbutzim hat es Engedi unlängst aber sogar geschafft, neue Mitglieder aufzunehmen. Das macht auch Mani und Ya'eli optimistisch, was die Zukunft ihres Kibbutz angeht. Die Zukunft von Engedi hänge ja nicht allein von der Zukunft des Toten Meeres ab, meint Mani. Auch wenn diese düster aussähe, so gäbe es hier noch viele andere gute Dinge. Zum Beispiel eben sehr spezielle, engagierte Menschen, die das Leben hier liebten.
Wir sind optimistisch. Wir denken, dass wir ein großes Glück haben, in diesem Ort zu leben, der sehr gut ist. ואנחנו יודעים שיבואו אנשים אחרים שיחשבו אותו דבר, שגם הם יחשבו שזה מזל גדול
Ein großes Glück, hier leben zu dürfen. Aber das Tote Meer? Davon hängt der Erfolg des Kibbutz doch wesentlich ab. Die Haupteinnahmequellen sind ja der Kurbetrieb und das Hotel. Das stimme, sagt ja Eli. Aber der Kibbutz könne schlicht nichts ausrichten gegen das Sinken des Toten Meers. Das Problem sei viel zu groß. Da könne der Kibbutz nichts machen.
Der Kibbutz lo yachol lasot shum davar, ki ze mashu harbe yoter gadol. Yesh kama tochniyot, ken, shekayamot hayom, aval kulan me'od me'od yekarot. Afilu medinat Yisrael ein la et hakesef.
Noch nicht mal der Staat Israel habe das Geld, um so eine Riesenpipeline zu finanzieren. Und Yaeli glaubt auch nicht an die ausländischen Investoren, die Japaner und die Weltbank. Die würden doch auch nur reden und nichts tun. Und Mani vermutet hinter den Pipeline-Projekten ohnehin nur wirtschaftliche Interessen. Er bezweifelt, dass es den Projektbefürwortern tatsächlich und vor allem um die Rettung des Toten Meeres gehe.
Es gibt viele Interessen, Kaspiim, Interessen, Kalkaliim. Und ich glaube nicht, dass das Interesse, להחזיר את ים המלח למצב האורגינלי, אני לא חושב שהוא כל כך חזק.
Der israelische Staat wüsste zwar schon, wie wichtig das Tote Meer für den Tourismus sei, für die Christen und für die Zusammenarbeit mit Jordanien, aber schlussendlich wird es darum gehen, wer zahlt.
המדינה היא יודעת שזה חשוב לעולם, שזה חשוב לתיירות, זה שהירדן וים המלח חשובים לנוצרים, אבל מי משלם? זה לא ברור.
Reichlich illusionslos, was das Tote Meer betrifft, sitzen mir ja Elli und Manni in ihrem reizenden Kibbutzhäuschen gegenüber, bei frischem Pfefferminztee und selbstgebackenen Keksen. Ob sie noch Hoffnung habe fürs Tote Meer da draußen, frage ich ja Elli.
האמת שלא כל כך. אומרים שזה כבר היה פעם, שים המלח ירד אפילו עוד יותר ממה שהוא היום, ואחר כך זה שוב השתנה.
Wenig Hoffnung. Aber sie erinnert daran, dass der Wasserstand des Toten Meeres ja schon einmal in der Antike sehr niedrig gewesen sei. Vielleicht ändere sich das ja auch heute noch mal wieder. Das sei ihre einzige kleine Hoffnung.
Also, das ist die einzige, die wir können über sie sprechen. In den nächsten Jahren sehen wir keine Lösung.
Immerhin, so wirft Manni ein, habe sich der Kibbutz schon vor Jahren für sanften Tourismus entschieden. Gegen Hotelburgen mit vielen Stockwerken, so wie in Ein Bokeh im Süden.
Ein Gedi ist eine Tayarut Kafrit. Tayarut im Ateva, lo batim shel 20 komot. Ze be'erech ha-rayon.
Ökotourismus mit geringem Wasser- und Stromverbrauch, das sei der kleine Beitrag, den der Kibbutz leisten könne, um Landschaft und Totes Meer zu schützen.
Ze chelek katan mima she'anachnu yecholim la'asot.
Manigal hatte angedeutet, dass die israelische Regierung der 180 Kilometer langen Rote Meer-Pipeline auch aus diplomatischen Gründen zugestimmt habe. Friedenspipeline, so wurde das Projekt beim Vertragsabschluss 2002 genannt. Ein Vertrag zwischen Israelis, Palästinensern und Jordaniern. Aber mit dem Frieden ist das hier so eine Sache. Das gibt auch Jürgen Zangenberg zu bedenken.
Warum da immer wieder auch wieder neu nachgedacht wird und können wir das machen, entspricht das der derzeitigen Sicherheitslage, ist es natürlich dann hochsensibel. Weil, also wenn man es vom Roten Meer das Wasser nach Norden hochführt, läuft es praktisch entlang der Grenze mit Jordanien. Die ist in den letzten Jahren sehr, sehr ruhig gewesen. Aber heute, arabischer Frühling, viele Veränderungen in der arabischen Welt, kann niemand genau wissen, wie stabil eben auch die Regierung in Jordanien ist. Und falls sich da was drastisch ändert, dann ist das natürlich eine wunde Flanke auch für Israel. Israelis wollen sich nicht abhängig machen, gerade was so was Wichtiges wie Wasser betrifft, nicht abhängig machen von weder den Palästinensern noch jetzt unbedingt wahrscheinlich auf längere Sicht doch nicht von den Jordaniern.
Und da sind wir wieder in der Politik. Die Naturreservate und erste Ansätze von Ökotourismus in Jordanien sind ja ganz schön, lösen aber nicht das Grundproblem.
Das Problem ist wirklich, dass der Jordan abgezapft wird und dass auch sowohl auf israelischer als auch auf jordanischer Seite im Süden sind große Mineralfabriken und da wird also gezielt auch trockengelegt, um die Mineralien dann praktisch durch Verdunstung eben gewinnen zu können. Das wird also in absehbarer Zeit, bedeutet das wahrscheinlich das Ende.
Zu hoffen, dass das irgendwie auch von alleine wieder wird, wäre fatal. Die Pipeline, die das Tote Meer wieder auffüllen würde, erweist sich als risikoreich. Da komme ich doch wieder zurück auf die Strategie von Gundi Schachal und den Friends of the Earth, die lautet: den Wasserverbrauch reduzieren, die Abwässer reinigen und zusammenarbeiten, über die Grenzen hinweg.
Wer die Erde respektiert, der muss auch den anderen respektieren. Wenn man den anderen nicht respektiert, dann respektiert man auch die Erde nicht. Glaube ich. Der Mensch ist ein Teil der Erde.
So sagt es ja auch schon die Bibel. Mensch, von der Erde, Adama, bist du genommen. Bist Ben Adama, Kind der Erde.
Ben Adama, Ben Adama, Ben Adama, Iskobemoholadeto. Kile et ketz, yashuv leyoladeto. Od me'at kat, yigdal veyivaser.
Das Shem Tov Levi Ensemble mit einem musikalischen Appell an den Menschen, dem Kind der Erde, Ben Adama. Sie hörten die Passage mit einer Reportage aus Israel und Jordanien, die Judith Wipfler vor 3 Jahren für uns gestaltet hat. Ihr Beitrag hat leider nichts von seiner Aktualität verloren. Im Januar dieses Jahres haben übrigens Jordanien und Israel den Bau des Kanals vom Roten zum Toten Meer definitiv beschlossen.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.